Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist der Co-Founder von Disruptive und das heutige Thema Rapid Innovation, wie man digitale Produkte baut, die Kunden begeistern. Hallo und herzlich willkommen, Rupert Bodmeier.
Hi Christoph, ich freue mich mega, mit dabei zu sein.
Es freut mich, dass du dir da auf einem Freitagmorgen ein paar Minuten Zeit nimmst, dass wir mal über diese Thematik diskutieren. Ich habe jetzt schon mal kurz erwähnt, dass du der Co-Founder bist von Disruptive, aber hol uns gerne nochmal ab. Was macht ihr genau mit Disruptive und mit welchen Themen beschäftigst du dich tagtäglich?
Also wir helfen im Grunde Unternehmen, auf völlig neue Ideen und Lösungsansätze zu kommen und das im Grunde auf Highspeed. Und das machen wir immer, indem wir im Grunde gemeinsam mit Unternehmen definieren, was sind eigentlich so die größten Herausforderungen, mit denen sie sich gerade konfrontiert sehen und wo sie eigentlich noch irgendwie so gar keine so richtige Idee von haben, wie Lösungen aussehen können oder wie man das richtig gut angehen könnte. Und zu diesen Themen erarbeiten wir immer sozusagen die Markt- und Kundenperspektive und nehmen dann die wichtigsten Perspektiven und gehen dann raus und gucken uns alles Mögliche an, nur nichts aus der eigenen Branche. Also wir gehen ganz bewusst in andere Industrien, andere Kategorien, in andere Branchen und suchen dort nach innovativen Plänen, die irgendwie ähnliche Herausforderungen schon auf eine coole und innovative Art und Weise gelöst haben. Diese Beispiele, diese zerlegen wir in ihre Kernbestandteile. Also wir fragen uns, was sind eigentlich von diesen Lösungen, was zeichnen die aus, warum sind die so herausragend, warum sind die so exzellent? Also wir bereiten die Informationen auf, wir interagieren die mit Kunden, wir führen die Kunden durch den Prozess etc. und bauen uns immer einen Baukasten von 30, 40 herausragend funktionierenden Marktmechaniken auf, die irgendwie Kunden lieben. Und aus diesem Baukasten bedienen wir uns dann flexibel, indem wir einfach 2, 3, 4 Mechaniken nehmen und diese dann wiederum so adaptieren und interpretieren, dass halt wieder für die eigene Branche und eben für die eigene Zielgruppe wieder ein Schuh daraus wird. Und das nennen wir Innovation durch Rekombination. Und wir haben halt diese Art zu denken, diese Art zu arbeiten in ein Format heruntergebrochen, dass wir, wo wir sagen, das ist A, für jeden leicht zu erlernen, plus ist es gleichzeitig folgt es einem Organisationsprinzip, das sich leicht in der eigenen Organisation etablieren und dort ausrollen und skalieren lässt.
Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und diesen Baukasten, den du da mitbringst, den möchten wir heute in den nächsten paar Minuten mal zerlegen und die einzelnen Bausteine genau besprechen. Bevor wir auf die Punkte eingehen, lass uns nochmal auf den wichtigsten Punkt eingehen. Warum sind denn so viele Unternehmen aktuell noch nicht innovativ? Weil man erlebt oft, sie probieren ein bisschen innovativ zu sein und am Ende kommt aber nur eine Kopie von einer Konkurrenz zum Beispiel raus und sind gar nicht innovativ. Hol uns da mal ab. Warum sind viele Unternehmen nicht innovativ?
Ich glaube, was man einfach nicht genug unterschätzt oder unterschätzen kann, ist dieses Sicherheitsbedürfnis von Unternehmen. Das heißt also, lieber sichern Unternehmen heute einen bestimmten Umsatz ab. Das ist denen 10-mal wichtig, als ein kleines Risiko zu gehen, um einen neuen Umsatz irgendwo zu kriegen. Ist einfach irgendwo nur menschlich. Das heißt also, niemand will irgendwie der Vollpfosten sein, der die Firma dann irgendwie an die Wand gefahren hat. Niemand möchte sich von liebgewonnenen und hart mit Blut, Schweiß und Tränen etablierten Prozessen wieder den Rücken kennen, weil jeder weiß, was für ein riesen Hackmeck das war, überhaupt nur die alten Prozesse einzuführen. Jetzt müssen wir schon wieder neue einführen. Jeder hat seine Routinen, wo der Tag irgendwie abläuft. Jetzt muss ich mir plötzlich wieder etwas völlig Neues beibringen. Plus eben einfach auch immer das Gefühl, dass diese neuen Themen nicht genügend Erfahrung zu haben, nicht genügend operative Fähigkeiten schon entwickelt zu haben, sodass man sich das auch einfach problemlos einem irgendwo zutraut. Und all diese, sage ich jetzt mal, alltäglichen, menschlich total nachvollziehbaren Hürden führen in der Summe dazu, dass es einen Riesenbedarf gibt an Sicherheit. Das heißt also, erst wenn ich weiß, eine gewisse Mechanik, ein gewisses Geschäftsmodell, eine gewisse Tätigkeit bringt wirklich nachweislich Umsatz, bringt nachweislich Gewinne. Man hat mehr oder weniger einen Bauplan und weiß, wie man sowas heute aufsetzt und mehr oder weniger skaliert. Dann trauen sich sozusagen die ersten Unternehmen aus dem Schatten, aus dem Nest und aus dem Dickicht. Das ist das, was die Praxis halt immer so gelehrt hat. Und man muss jetzt auch mal dazu sagen, fairerweise, in der Vergangenheit ist man gar nicht schlecht damit gefahren, ne? Also über viele Jahrzehnte, sonst gäbe es ja nicht so viele Unternehmen, die einfach so eine lange, wirklich etablierte Tradition haben. Nur muss man einfach mal feststellen, dass das Tempo, wie heute Geschäftsmodelle ausgerollt werden oder neue Formate skaliert werden, das ist so irrsinnig schnell zum Teil, dass sozusagen dieses alte Sicherheitsbedürfnis, das man hatte, wenn da man an allen Stellen einen Haken dran machen kann, dann sind nur diese Formate schon so groß, schon so etabliert, dass du eigentlich gar nicht mehr hinterherkommst. So, und dieser geistige Brückenschlag zu sagen, ich muss einfach proaktiver sein und schon bei neuen Themen früh am Markt sein, um einfach erste Fakten zu sammeln. Ist das wirklich etwas für mich? Kann das fliegen? Wo liegen da so ein bisschen die Fallstricke in diesem Modell? Das ist halt noch nicht überall angekommen.
Und du hast jetzt auf der einen Seite das Thema Sicherheit angesprochen, dass die Menschen einfach natürlich dieses Bedürfnis haben, immer den sicheren Weg zu wählen und am Ende dann definitiv beim Ziel ankommen und gar kein Risiko eingehen möchten. Und auf der anderen Seite beobachtet man dann aber trotzdem extrem häufig, dass Unternehmen nicht innovativ seien. Das heißt, sie kopieren einfach die Konkurrenz. Das typischste Beispiel ist, wenn man Amazon hernimmt. Wenn man heute auf einer Seite Amazon aufmacht, auf der anderen Seite irgendeinen anderen Online-Shop, dann sieht der im Prinzip komplett gleich aus, nur das Logo sieht vielleicht anders aus. Amazon steht nicht oben, sondern irgendein anderes Logo. Und jetzt wäre damals spannend, wie kann man denn heutzutage vorgehen, um sich von den einzelnen Mitbewerbern zu unterscheiden?
Ich glaube, das mit Abstand Wichtigste ist, nicht im eigenen Morast, nicht im eigenen Sumpf zu suchen. Ne? Das ist genau das Phänomen, was du ja beschreibst. Alle Händler gucken von sich gegenseitig ab. Dann gibt es einen Player mit Amazon, der vielleicht da ein bisschen fortschrittlicher ist und weiter voranschmiert. Und alle tun das dann einfach irgendwann mal, wenn es sich nicht mehr leugnen lässt, irgendwie als Feature-Liste bei sich mit etablieren. Ne? Kundenbewertung war so das klassischste Beispiel. Das war vor 10 Jahren so ein Thema, was Amazon schon längst hatte. Und da ist auf Vorstandsetage noch irgendwo diskutiert worden. Ja, warum sollte ich meine Kunden bewerten lassen? Am schlimmsten sagen sie dann, dass ein Produkt scheiße ist, sondern liegt bei mir auf der Halde und keiner will es mehr kaufen. Mhm. Heute ist es das Marktplatzmodell, was auch in Amazon schon vor 10 Jahren irgendwie gelauncht hat. Und jetzt gibt es halt mit Girls, H&M die ersten traditionierteren Unternehmen, die jetzt plötzlich irgendwie meinen, 10 Jahre später noch ein Marktplatzmodell hochfahren zu müssen, was eigentlich schon viel zu spät ist und es einfach auch dafür keinen Marktbedarf mehr gibt. Ich glaube, es ist einfach, wenn du immer nur bei dir selber guckst, kommst du einfach nicht auf neue Ideen, sondern ich glaube, du musst einfach Problemstellung nehmen und musst in andere Branchen gucken, um einfach eine neue Perspektive, einen neuen Blickwinkel irgendwie zu gehen. Ne? Wir hatten jetzt zum Beispiel irgendeinen Händler, da gab es totale Berührungsängste bezüglich in Modefragen und Artikel, die halt in Modefragen, die irgendwie die Branche nennt das High-Fashion-Items, die lagen bei denen halt wie Blei in den Regalen. Und dann sind wir halt bei solchem Thema nicht, haben nicht geguckt, wie machen es die anderen, weil die hatten auch keine Lösung innerhalb der eigenen Branche, weil alle sich mit demselben Problem rumgeschlagen haben, sondern wir sind dann in andere Industrien reingegangen und haben gesagt, so, welche Lösungsansätze gibt es denn heute schon, die mir Berührungsängste nehmen? Ne? Also im Grunde, wer schafft das heute schon herausragend gut? Und in dem Fall zum Beispiel haben wir einen Mikronavigationsdienst gefunden, der nennt sich City Mapper, der mir in der fremden Stadt sagt, wie ich von A nach B komme. Also wenn du zum Beispiel, Christoph, zum ersten Mal in Berlin bist und du willst vom Berliner Hauptbahnhof zum Checkpoint Charlie, dann sagt dir dieser Service, pass auf, lieber Christoph, 8 Schritte musst du machen, um da hinzukommen. Und als allerersten Schritt gehst du im Hauptbahnhof ganz nach oben auf Gleis 3, steigst in die S3 ein und übrigens, die kommt in 5 Minuten. Dann bist du in S3, dann schaltet der Dienst um, schnallt es und sagt, okay, jetzt lieber Christoph, wir haben geschnallt, du bist in der S3, jetzt fährst du bitte 5 Stationen und jetzt bist du in der 3. von 5 Stationen, jetzt bei der 4. Achtung, nächste Station aussteigen, dann steigst du aus und dann sagst du dir Service und jetzt bitte runtergehen über die andere Straße zur Bushaltestelle 25, dort steigst du in die Linie 33 ein, Richtung Checkpoint Charlie etc. Ne? Also sozusagen an die Hand nehmen und immer portioniert die Infohäppchen geben, die du jetzt gerade brauchst. Und dieses Grundmechanik haben wir eben genommen und haben eben das adaptiert zum Beispiel auf den Fashion-Bereich und haben einfach mal in ganz 5, 6 leicht verständlichen für Leute, die sich vielleicht nicht im Mode auskennen, klarem Deutsch formuliert, was macht dieses Outfit so besonders, warum wird was wie kombiniert und das kann sich jeder zutrauen und ich wette mit dir 4, 5 Teile von denen, was da in der Outfit hast du wahrscheinlich eh schon was im Kleiderschrank und mit diesem besonderen Teil würde das halt so etwas Besonderes machen. So. Also diese Berührungsängste halt genommen und überall, wo wir das halt gemacht haben, da ist dann die Conversion bei den Artikeln um 30% oder 40% nach oben gegangen, die vorher wie Blei in den Regalen liegen. Na, und das ist nur ein Beispiel von vielen, ne, und das machen wir fortlaufend, zigfach für andere Unternehmen, wo du einfach mit einem klaren Definition, was ist eigentlich das Problem dahinter? Ne? Das Problem war ja nicht die Fashion-Items an sich, sondern das Problem dahinter, das musst du halt rausfinden, dass Kunden gesagt haben, boah, das ist mir alles irgendwie zu krass, zu fancy, habe ich ein bisschen Angst, ich möchte irgendwie, an mir sieht das bestimmt scheiße aus oder albern und so weiter. Ne? Also wenn du das erfasst, das musst du einmal hinkriegen. Ne? Also was ist das eigentliche Problem und nicht mein Business-Problem? Nee, ich verkaufe es nicht. Sondern das Problem dahinter, also Symptom und nicht Auswirkung. Und das zweite ist dann eben wirklich zu gucken, was sind die besten Lösungen, die sowas schon mal angegangen sind. Und zwar exzellent, nicht standardmäßig, sondern exzellent. Und was zeichnet diese Lösungen aus? Und dann wird man schnell feststellen, wow, ich komme da über ganz andere Perspektiven. Und das lässt sich eigentlich relativ einfach mit wenig geistigem Aufwand eigentlich auf meine Branche übersetzen. Und jetzt kommt der eigentliche Clou, deswegen machen wir das auch, und machen hier mal so Transparenz in diesen Formaten. Also, was ist mein Problem? Wer löst heute draußen herausragend gut? Was zeichnet diese Lösungen aus? Wie kann das für uns schaffen, dass wir da so eine Ideentransparenz schaffen, um eben Sicherheit zu geben? Weil man könnte ja trotzdem die Frage stellen, bist du sicher, dass es klappt? Dann kann ich halt hingehen, naja, es gibt keinen Dienst heute draußen am Markt, der besser Berührungsängste abbaut als Citymapper. Diese App wird heute von über 20 Millionen Nutzer jeden Monat genutzt. Im App Store hat das Ding in 5000 Bewertungen im Durchschnitt 4,8 Sterne. Das ganze Format und der ganze Service wird von VC-Seite mit über 5 Milliarden bewertet. Zeig du mir erstmal bitteschön eine Mechanik, die besser ist als das. Ich kenne keine. Heißt so viel wie, ich diskutiere nicht mit dir, ob das funktioniert oder nicht. Es funktioniert schon. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Sonst wären diese KPIs am Markt nicht so exzellent. Ich diskutiere gerne mit dir. Wie muss das für uns aussehen, damit es auch für unsere Zielgruppe funktioniert und für unseren Markt? Da können wir kreativ werden. Aber dass du halt einfach dafür Sorge trägst, in einem ganz frühen Stadium, ich sage jetzt immer KPI munitioniert, für neue Ideen und Ansätze bist, damit, wenn diese Bedenkenträger-Fragen kommen, ja, funktioniert das wirklich, musst man erstmal beweisen, dass du halt sofort mehr oder weniger zurückschießen kannst und dann die andere Seite erstmal in der Beweisumkehr Verantwortung steht, gegenbeweisen zu müssen, dass das nicht funktioniert. Ne? Mhm. Weil das ist die Situation, die du brauchst. Und gleichzeitig kriegt das Management dieses Mindestmaß an Sicherheiten und KPIs, die sie brauchen, damit sie sich in ihrer Entscheidung einfach wohlfühlen. So gehen wir immer vor.
Und du hast vorher angesprochen, dass das Marktplatzmodell eher schon ein Auslaufmodell ist, weil was man so natürlich typischerweise kennt, Marktplatz, der am meisten Ware hat, der ist, sage ich mal, die führende Position da draußen. Hol uns da mal ab, was ist jetzt quasi das moderne Modell, was heutzutage viel, viel besser funktioniert oder wo man sich auch wieder unterscheiden kann?
Also, vielleicht einmal ganz kurz abzuholen, warum glauben wir, dass Marktplatz eben ein Auslaufmodell? Erstens, es gibt halt einfach schon Marktplätze, die sind gigantisch groß. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel Amazon nehme, dann schaffen sie es mit Anhängsel ihres Marktplatzes über 250 Millionen Produkte allein nur in Deutschland anzubieten. Also wer bitteschön will denn hier größere Sortimente anbieten? Und 80% des kompletten Sortiments, das Amazon anbietet, sind schon über Marktplatzteilnehmer. Das ist sozusagen irgendwo das eine. Und das zweite sind einfach die Rahmenbedingungen, die sich einfach sehr, sehr geändert haben. Lieferketten brechen zusammen. Globalisierung ist so von der Tendenz leichter eben in Rückzug. Das heißt also, ein Marktplatzmodell lebt auch von der permanenten Verfügbarkeit all dieser Artikel. Nur was bringt mir ein Marktplatzmodell, wo du allerlei Produkte auflistest, die Hälfte ist aber überhaupt gar nicht mehr kurzfristig verfügbar. Und dann die Gegenfrage wäre für meine Seite auch noch, wie attraktiv sind denn die Produkte dann wirklich, dass die Leute auch eine Bereitschaft bringen, 1 bis 2 Monate zu warten? Oder ist dann die Tendenz nicht eher zu sagen, naja, dann kaufe ich es halt nicht, ist mir jetzt doch nicht so wichtig, dass ich jetzt 1-2 Monate warten möchte. Deswegen, also, ne, es gibt schon viel zu viele Marktplätze, es gibt eine Überschwemmung von Angeboten und vor allem eine Redundanz eben da eben von diesen Angeboten. Das heißt also, wenn ich heute einen Marktplatz starte, dann muss ich es echt auf den Kopf stellen. Also entweder mache ich etwas verfügbar, was vorher nicht verfügbar sind. Das sind jetzt zum Beispiel als Beispiel diese klassischen Second-Hand-Mode-Marktplätze, ne, weil sie jetzt plötzlich Ware verfügbar machen, die ich irgendwie vorher nicht hatte und Second-Hand auch noch ein massiver Trend ist. Oder ich schaffe es beispielsweise in Etsy, wirklich kreative Produkte von individuellen Künstlern etc. verfügbar zu machen und habe dadurch wirklich einzigartige Sortimente. Für solche Modelle wird es immer Raum gehen. Ne? Oder ein Airbnb, die Privatwohnungen plötzlich zu mieten für einen bestimmten Zeitraum eben verfügbar macht. Das sind natürlich immer noch scharfe und starke USPs. Aber wenn zum Beispiel ein Gertz im Jahr 2022 als Schuhhändler beschließt, einen Marktplatz zu machen, dann muss ich mich schon fragen, wo war man da die letzten 10 Jahre? Ne? Und im Grunde, das ist halt gefährlich. Und wie stelle ich sowas auf den Kopf? Da kann ich ein paar Beispiele bringen. Und zwar, nehmen wir mal zum Beispiel Bring. Bring ist eine Einkaufszettel-App aus der Schweiz. Die haben sich 5 Jahre lang mit nichts anderem beschäftigt, einen Service zu schaffen, den es erlaubt, Menschen untereinander, also Haushalten wie WGs, Familien, simpel und einfach sich auf dem Laufenden zu halten, was brauchen wir aktuell, was müssen wir irgendwo einkaufen. Und das haben sie so simpel, so einfach gemacht, dass das mittlerweile 10 Millionen Menschen nutzen, jeden Monat. Mhm. Und jetzt haben sie 5 Jahre später, als sie sozusagen den Zugang abgesichert haben, wie muss die beste, genialste Service aussehen, damit Menschen schnell und einfach wissen, was brauchen wir für unseren Haushalt, haben sie begonnen, ein Marktplatzmodell anzudocken und können sozusagen das, was da in dem Einkaufszettel die Menschen heute schon von sich aus gerne managen, weil es ihnen hilft im Alltag, automatisiert mit Produkten hinterlegen, sodass sich sozusagen Warenkörbe automatisch befüllen. Heißt so viel, Mi? Wir haben ein wirklich echtes Kundenproblem draußen am Markt gelöst und erst haben wir den Zugang abgesichert. Und das Zweite, es nimmt mir massiv viel Arbeit ab, nämlich sozusagen ein Autofill meines Warenkorbs, das easy und einfach eben zu managen ist. Für sowas gibt es immer Raum. Ne? Aber so muss ich halt heutzutage rangehen. Ich launche einfach nur ein Marktplatzmodell. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Gibt es ja kaum noch Kategorien, wo es nicht schon irgendwo Marktplätze gibt. Aber wenn ich es schaffe, einen einzigartigen Zugang erstmal zu schaffen, der erstmal vom Kundennutzen und aus dem Alltag herauskommt, und ich es dann schaffe, intelligent auf eine schlaue Art und Weise ein Marktplatzmodell anzudocken, dann würde ich sagen, dann hat das alles einen ganz anderen Klang.
Kurz zusammengefasst, ich mach nicht mehr rein einen Marktplatz, sondern ich muss mir vielmehr die Frage stellen, wie kann ich meine Kunden durch zusätzliche Services, die alltagsrelevant sind, an meinen Marktplatz oder an meine Produkte, die ich später verkaufen möchte, wie kann ich dadurch die Kunden an mich als Unternehmen binden?
Ganz genau. Ich kann dir noch ein tolles Beispiel mitgeben, Christoph. Zum Beispiel Keller Smiles, großartig. Die haben eine Loyalitätsplattform gestartet, wo sie Menschen dafür belohnen, wenn diese Sport machen und nicht bei ihrem Online-Shop Sportartikel einkaufen, wie es 99,9% der Branche macht. Das ist total sinnvoll, weil man praktisch den Sinn dahinter, warum die Kunden zu mir kommen, belohnt. Nämlich Sport zu machen, fit zu werden, gesund zu leben, das belohne ich. Und über diese Plattform zum Beispiel, wenn du einfach regelmäßig joggen gibst, dann schenken sie die Punkte, die du dann in den Online-Shop anwenden kannst. Du kannst und sie schreiben auch immer wieder Challenges aus, wo du dann zum Beispiel als Mensch, der beispielsweise in Wien lebt, ne, ich lebe in Hamburg und trotzdem könnten wir gegeneinander antreten. Du rennst deine 5 Kilometer, ich renne meine 5 Kilometer und wenn du schneller bist als ich, kriegst du halt die Punkte. Ne? Und das ist extrem motivierend. Und dann sozusagen kann ich das in Waren bei Keller Sport in den Online-Shop einsetzen. Also im Grunde das Marktplatzmodell hier ist, Sportler zusammenzubringen auf Basis ihrer Leidenschaft. Die verfügbare Ware, wenn du so willst, ist nicht der Schuh an sich, sondern es ist das Laufen, es ist die Challenge, es ist der Wettbewerb und ich docke dann hintendran E-Commerce eben Modelle an. Ob das jetzt ein Marktplatz wäre oder ein Online-Shop, ist in dem Fall einfach geschenkt. Ne? Aber das ist auch ein herausragendes Beispiel. Das schafft Wert, das ist trennscharf zur Konkurrenz und so kannst du es heute aufziehen.
Und lass uns da jetzt gleich mal wirklich in die Praxis reingehen. Du hast vorher schon grob umrissen, aber jetzt wäre mal spannend, wenn man diesen Prozess, wie man zu ersten Ideen kommt, bis hin, wie man diese Idee intern an das Management verkaufen kann, wie man da Schritt für Schritt vorgehen könnte, dass man am Ende eben eine Idee hat, die Sicherheit vermittelt, wo man davon überzeugt ist und die am Ende auch, ja, Kunden begeistert, sage ich mal.
Also grundsätzlich ist es so, wir unterteilen diesen gesamten Prozess eben in 5 Schritte. Na, da würde ich immer empfehlen, wenn du wirklich einen leicht erlernbaren Prozess machst, dann überleg dir immer, mit was willst du als Ausprägung rausgehen. Als Ausprägung wollen wir mit einem innovativen Prototypen rausgehen. Das war zum Beispiel unser Ziel. Dann haben wir uns überlegt, okay, was sind die Wegmarkierungen, die wir treffen müssen, die es uns immer wieder erlauben, zwischendurch auch zu reflektieren, sind wir noch on track? Stimmt das noch? Ist die Qualität noch hoch? Und für jeden einzelnen Schritt musst du im Grunde so runterbrechen, dass du in ganz kleine Teilschritte portionierst, sodass die Leute immer wissen, wie weit bin ich im Fortschritt, weil wir erarbeiten ja ergebnisoffen. Es ist irgendwie schon eine Herausforderung zu sagen, wir haben ein Problem, wir wissen noch nicht, wie die Lösung aussieht, aber wir starten einfach mal. Trotzdem musst du dir ein Gefühl geben, ah ja, okay, von 5 Schritten bist du schon 3 gegangen. Das heißt also, du hast eigentlich schon 2 Drittel von dem geschafft, was du brauchst, um eine innovative Lösung. Wir wissen zwar noch nicht im Detail, wie die Lösung aussieht, aber wir wissen, wir haben schon einen Großteil des Weges geschafft. Das gibt Transparenz, das gibt Sicherheit, das lässt sich auch klar ans Management gegenüber kommunizieren. Und jeder einzelne Teilschritt, also zum Beispiel von Schritt 1, haben wir in 4 kleinere, methodischere Schritte unterteilt, sodass ich sie anwenden kann, selbst wenn ich nur 15 Minuten Zeit habe. Also Sprint 1 zum Beispiel ist die Erarbeitung der Kundenperspektive. Was sind mit dem Abstand heute heftigsten, ekelhaftesten, übelsten Painpoints, die meine Kunden haben in meinem Marktsegment? Diese sammle ich, diese tue ich nach inhaltlicher Zusammengehörigkeit eben zusammenführen. Also ich bilde Cluster und diese Cluster gebe ich übergeordnete Ziele. Und dafür machen wir immer 4 kleine Schritte im Sinne zu fragen. Ich frage mich erstmal, welche Painpoints fallen mir überhaupt ein? Dann in einem zweiten Schritt wird hart kuratiert im Sinne von, und von allen Painpoints, die ich entdeckt habe, was ist meiner Meinung nach wirklich der übelste und der heftigste? Und den und nur den nehme ich, also einmal breit sammeln, hart kuratieren, um eine Qualität durchzulassen. Dann nehme ich den, den ich am heftigsten finde. Dann tue ich mir in einem dritten Schritt aus Kundenperspektive Fragen formulieren. Wir nennen das, wie können wir fragen. Da formuliere ich so viele wie möglich erstmal, basierend auf diesem Problem. Und ich wähle meiner Meinung nach die mit Abstand am besten formulierteste Frage aus. Und die wiederum, die schmeiße ich sozusagen dann eben in den Pott rein. Na, und das sorgt einmal dafür, einmal, dass jede Person, die mitwirkt, nur Qualität beisteuert, breit sammeln, hart kuratieren und dass wir am Ende des Abends Fragen haben, die einmal aus Kundenperspektive formuliert sind, um wirklich Probleme zu lösen. Und das Zweite ist, dass wir vor allem deswegen Fragen erzählen, weil Menschen geistig, kreativer, offener denken, wenn ich eine Frage serviert kriege, als wenn ich irgendwie einen Ausrufesatz irgendwie serviert bekomme. So. Und das macht im Grunde, tun wir pro Thema einfach verschiedenste Gruppen zusammenstellen. Mhm. Also teilweise machen wir zum Beispiel Workshops und machen wir 8 bis 10 Leute. Und jeder dieser 8 bis 10 tut nur die Perspektive beisteuern, die wirklich qualitativ hochwertig und wichtig ist. Und oftmals ist es auch so, dass wir eben fachübergreifend zusammenarbeiten. Also ein Mix aus verschiedensten Fachkategorien, damit wir ganzheitlicher auf diese Thematik eben blicken können. Plus hat es auch eine strategische Idee dahinter, dass wir schon von Anfang an Leute in die Ideenfindung einbinden, die wir dann auch später hinten für die Umsetzung einfach brauchen. Weil wenn Menschen von Anfang an Teil der Lösung sind und sich in den Lösungen wiedererkennen, dann wundert man sich manchmal, aber dann findet halt der Controller plötzlich doch nochmal diese 10.000 extra Budget oder der Juristenadvokat findet doch nochmal diesen rechtlichen Winkelzug, wie es vielleicht doch klappen könnte. So, und das ist jetzt sozusagen nur ein Teilschritt, wie wir ihn runter definiert haben. Und vor allem der Vorteil ist, die Leute können das ja machen, wann sie wollen. Du machst einen Kickoff, du holst die Leute aus, zeigst, wie es ist und dann gehen wir auseinander. Und du schaffst meinetwegen schon von diesen 4 Schritten schon 3 direkt am Montag, dann hast du dein Meeting, Mittwoch, Donnerstag kommst du nicht dazu, den 4. machst du am Freitag. Ich schaffe vielleicht erst nur einen Schritt, Dienstag dann vielleicht noch 2 weitere, Mittwoch kann ich nicht, Donnerstag mache ich den letzten 4., Freitag kommen wir als Gruppe zusammen, hauen alles in einen Pott, tun das sortieren und clustern so. Und das ist nur die beispielhafte Beschreibung eines Schrittes. In der Summe sind es 5. Im ersten Schritt, was sind die wichtigsten Kundenperspektiven? Wie lassen die sich nach inhaltlicher Zusammengehörigkeit clustern? Was ist das übergeordnete Ziel davon? Welche von diesen Zielen sind wirklich essentiell wichtig, dass du also ein großes Thema in kleinere Teilthemen zerlegst, weil es mir dann eben als Organisation leichter fällt, das dann zu managen. Einmal, weil ich weiß, ein großes Problem tue ich nicht mit einer ultimativen Lösung lösen, sondern ich brauche ein Bündel an Lösungen und gleichzeitig kann ich priorisieren, okay, ich verstehe, wir müssen an diesen 6 bis 8 Themenfeldern arbeiten und Themenfeld 1 und 3 fällt uns relativ leicht, da bringen wir schon ganz viel Substanz mit, das könnte man eigentlich direkt angehen. Themenfeld 2 und 4 ist komplexer, müssen wir eher Grundvoraussetzungen schaffen, aber gut zu wissen, was da noch auf uns zukommt, weil das können wir dann schon, wenn wir Themenfeld 1 und 3 umsetzen, schon mit andenken, sodass wir dann hinterher nicht überrascht werden, was wir noch brauchen. So, und der zweite Schritt ist dann eben zu gehen, wie ich es eingangs gesagt habe, eine zweite Bibliothek aufzubauen. Die erste ist, was sind die Themenfelder, mit denen wir uns beschäftigen sollten? Zweite ist, was sind die Beispiele, die wir uns ansehen müssen und was können wir von diesen Beispielen lernen, vor allem aus anderen Industrien? Das ist dieser Baukasten, den ich dir ja erzählt hatte, wie man den sich aufbaut. Da tun wir normalerweise mal 30, 40 Erfolgsprinzipien aufbauen. Und dann eben, das ist Schritt 2 und 3, erst die Beispiele sammeln und im dritten Schritt diese in die Kernbestandteile zerlegen. Und im vierten Schritt nehmen wir ein Kundenproblem, bedienen 2, 3, 4 von diesen Mechaniken und adaptieren und interpretieren diese wiederum auf den eigenen Markt. Das ist der vierte Schritt, den nennen wir Innovation durch Rekombination. Das sind wieder 9 kleine methodische Schritte innerhalb dieses vierten Sprints. Das heißt also wieder 9 kleine Schritte, wo ich weiß, ich brauche 9 Schritte, bis ich eine coole, innovative Lösung habe. Und in jedem Schritt wird dir exakt beschrieben, was habe ich was wie zu tun und in welcher Ausprägung habe ich das abzuliefern, sodass der administrative Aufwand der Leute praktisch 0% ist, dass sie sich zu 100% auf Inhaltliche konzentrieren können und eben dabei gleichzeitig diese 9 Schritte sich zeitlich so zerlegen können, wann immer sie etwas Zeit haben. Und der fünfte und der letzte Schritt ist, diese Thesen, die wir generieren, die tun wir so schnell, wie wir nur irgendwie können, in realistische Kundensituationen eben übersetzen. Und der Vorteil ist, wenn du einmal klare Wegmarkierungen hast, du kannst nach jedem Schritt immer wieder fragen, okay, sind wir noch on track? Wie ist die Qualität? Stellen wir uns da die richtigen Fragen? Stellen wir uns eigentlich hier die richtigen Beispiele? Und wenn wir merken, es hat keine Qualität, dann gehen wir immer nur so weit wieder zurück, bis wir merken, jetzt hat es wieder Qualität. Gleichzeitig, wenn alle im gleichen Format arbeiten und ich weiß, wie diese Lösungen erarbeitet werden, das heißt, du könntest eine Hypothese erarbeiten, ich weiß aber schon jetzt, wie du es aufbereiten wirst und ich weiß ebenfalls, wie du diese Lösung dir erarbeiten wirst, weil ich mache nämlich das Gleiche. Heißt so viel, wie wenn du deine Hypothese in den Pott reinschmeißt, dann kann ich mit ganz wenig geistigen Aufwand sofort deine Lösung verstehen, weil ich muss mich nicht fragen, wie bereitet es der Christoph auf, wie ist er draufgekommen, wie hat er das hergeleitet, ist alles geklärt, sondern ich gehe nur noch rein, was hat der inhaltlich da gemacht. Na, und dieses Commitment, das hilft halt enorm. Und diese Grundphilosophie, was ist eigentlich mein Problem? Wie lösen es andere Industrien? Was bedeutet das für mich? Das Schöne daran ist, es ist universell einsetzbar, weil du kannst auf diese Art und Weise sowohl Geschäftsmodelle erarbeiten, als auch Kommunikationskampagnen, als auch interne Arbeitsprozesse oder neue, völlig neue Ideen von digitalen Services und Produkten. So mache ich etwas, so zerlege ich etwas, 5 große Schritte, jeden Schritt in kleinere Teilschritte, in jedem einzelnen Schritt eine klare Anleitung, was ist wie zu tun, wie müssen die Inhalte aufbereitet werden, sodass eine leichte Vergleichbarkeit ist von Dingen, selbst wenn sie in der inhaltlichen Ausprägung teilweise grundverschieden sind.
Also die 5 Schritte sind extrem klar. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal auf den zweiten Schritt eingehen. Du hast vorher das Beispiel gebracht mit diesem Modeunternehmen, das dann Ideen integriert hat von einem Navigationssystem. Jetzt wäre da mal spannend, wie kommt man denn auf genau solche Ideen? Weil wenn ich jetzt sage, gut, ich habe 2, 3 Probleme definiert und jetzt gehe ich mal raus und suche passende Lösungen. Jetzt ist der Markt extrem groß, es gibt unterschiedlichste Branchen. Da stelle ich mir natürlich die Frage, wo fange ich da an und wie komme ich drauf, dass das zum Beispiel zerlegt eine gute Idee für mich sein könnte?
Also erstens, Verteilung der Verantwortung. Eine Person kann nicht auf alles kommen, kann nicht alle Beispiele abliefern. Deswegen auch hier, ne, wir sind immer eine Gruppe von 10 bis 15 Leuten. Das ist das Erste. Und wenn 10 bis 15 ein exzellentes Beispiel beisteuern können, dann kommt es in der Summe schon mal auf 15 bis 30 Beispiele, wenn du jeder nur 1 bis 2 beisteuert. Das ist das eine, das gibt Sicherheit. Das Zweite ist, fang immer bei dem an, was du selbst liebst und gerne nutzt oder schon mal herausragend gehört hast. Heißt so viel wie, ich als Person muss nicht auf alle 8 Themenfelder eine Antwort finden, aber auf eines finde ich immer eine Antwort, weil irgendeinen coolen, tollen Service einfach allein schon aus meinem Alltag kenne ich. dann ist es oftmals so, dass wir auch ein bisschen Zeit vergehen lassen. Na, es ist zum Beispiel bewiesen, dass die Qualität leidet, wenn ich sofort mit der Lösung beginne, sondern oftmals muss man 2 bis 3 Tage sacken lassen, einfach damit das Gehirn die Chance kriegt hat, Verknüpfungen herzumachen. Das heißt so viel wie, wir sensibilisieren die Leute erstmal für das Problem und dann lassen wir sie mal 2, 3 sacken und plötzlich hast du es in deinem Hinterkopf und plötzlich machst du Verknüpfungen, die du sonst nie gemacht hast, einfach weil die Aufmerksamkeit und die Sensibilisierung dafür da ist. Na, plötzlich siehst du ein Plakat, die dich irgendwie auf eine Idee bringt, plötzlich, wenn du einen Service nutzt, merkst du, ey, das könnte uns da eigentlich auch weiterhelfen. Du liest irgendeinen Artikel und denkst so, boah, das ist ja cool gemacht, etc. Ne? All das springt eben dich an. Und was wir als Drittes machen, also wir haben ja zum Beispiel, habe ich ja gesagt, wir haben ja eine eigene Kollaborationsplattform, da haben wir heute schon industrieübergreifend aus verschiedensten Unternehmen über 700 Benchmarks aus anderen Industrien eben gesammelt. Das heißt, du kannst also Kunden, die zum Beispiel mit uns arbeiten, hacken einfach in die Suche einfach Guidance an, zeig mir mal wirklich herausragende Beispiele, die heute eine coole Guidance machen, dann kriegst du einfach schon mal 5, 6, 7 coole Benchmarks ausgespuckt und die kannst du dann in deine Projekte reinschieben. Na, und so kommst du eigentlich auf diese Idee und wenn 15 Leute 1 bis 2 exzellente Beispiele beisteuern, dann kommst du halt auf der Summe schon 15 bis 30 hin. Und je nach fachlichen Hintergrund, ne, es ist wie ein bisschen immer wieder wie Magie, man wundert sich, aber es ist nicht so, dass 15 alle das gleiche Beispiel hinzufügen. Es ist nicht so, dass alle 15 nur auf dieses eine Themenfeld eingehen, auf die anderen nicht. Deswegen stellst du diverse Leute zusammen, weil die einfach unterschiedliche Dinge sind. Und in der Summe kriegst du es immer gelöst. Und wenn du dann merkst, die Beispiele, die wir haben, da fehlt uns noch etwas, dann kannst du gezielt das dann ausstellen und sagen, okay, zu dem Thema haben wir noch nicht genügend gefunden oder die Beispiele, die wir hier haben, sind nicht gut genug, da müssen wir jetzt mal explizit in die Recherche gehen und nochmal ganz explizit draußen am Markt irgendwo fahnden. Aber dieses Benchmarking-Aufbau ist eigentlich viel, viel einfacher, als es initial klingt und da sprichst du auch einen bunten Punkt an, weil sozusagen der initiale Aufwand, einmal mal zu starten und überhaupt das zu machen, das fühlt sich für die Leute immer 10-mal schlimmer an, als wenn sie es dann A, mal wirklich machen und B, wenn sie sich mal eine Basis aufbauen, eine Benchmark-Bibliothek, auf die sie sich immer wieder referenzieren und eben aufsetzen können.
Und jetzt gehen wir mal davon aus, wir sind die 5 Schritte durchgegangen. Unser Team besteht so aus 10 bis 15 Personen. Und jetzt ist der logische nächste Schritt. Wir haben diese Ideen gesammelt, wir haben ein Konzept entwickelt und jetzt möchte ich dieses Konzept intern unserem Management präsentieren. Und was dabei oft passiert ist, dass diese Idee oder dieser mögliche Prototyp nicht in die Business-Sprache vernünftig übersetzt werden kann, sodass es für das Management 100%ig greifbar ist. Hast du da auch Erfahrung gesammelt oder einen Ansatz, wie man das so einfach wie möglich gestalten kann?
Also da kann ich nur empfehlen, und da sprichst du auch wieder einen super Punkt an, hört auf, Fachchinesisch zu sprechen. Ne? Der Designer will immer allen Design beibringen und der Controller will mit allen Controller sprechen. Vergesst das, sondern man muss einfach mal verstehen, auf der Entscheidungsebene, da wo die Dinge entschieden werden, wird Business gesprochen. Das ist die Sprache und es ist leichter für mich als Designer, mir Business beizubringen, als dass ich die gesamte Geschäftsführung konvertiere und jetzt können die alle Design sprechen. Und selbst wenn es ein Geschäftsführer wirklich schafft, dann geht der und dann kommt der nächste Pappenheimer und dann stehst du wieder vor der ganzen Aufgabe da. Das Zweite, was ich halt hier sehen kann, ist, es geht so, wie ich heute ja versuche, kundenzentriert zu arbeiten. Na, also wie kann ich es meinen Kunden maximal einfach machen, damit sie irgendwie Lust haben, einen Service zu nutzen, muss ich es auch maximal meinem Management-Team einfach machen, eine Entscheidung zu treffen. Ne, wir nennen das entscheidungszentriertes Arbeiten. Also was muss ich heute eigentlich abliefern, dass das Management sich befähigt fühlt, eine Entscheidung zu treffen. Und was ich gelernt habe, ne, wir haben im Grunde über viele, viele Jahre, und wir sind wirklich auf Vorstand- und Geschäftsführerebene zurück, haben eine Management-Entscheidungsvorlage eben uns erarbeitet, wo wir immer wieder, egal welche Idee, die gleichen 8 Fragen beantworten. Und ich habe es noch nie erlebt, dass ein Management-Team in einem dieser Meetings gesagt hat, boah, mir fehlt was. Und wir beantworten immer die gleichen 8 Fragen. Das erste ist, was ist eigentlich das Problem, das wir draußen am Markt lösen? Und ist dieses Problem groß und stark genug und relevant genug, dass da echtes Business-Potenzial ist? Erste Frage. Das zweite ist, welche Antwortdienste können wir heute schon, die sowas herausragend gelöst haben? Und was zeichnet diese Lösungen aus? Ne? Damit ich sozusagen dem Management von Anfang an Exzellenzsicherheit gebe und KPI-Sicherheit gar dass wir nur auf Marktmechaniken zugreifen, die heute schon kommen. Die dritte Frage ist, wie kann das für uns adaptiert und interpretiert aussehen, mal mit einer ganz konkreten Idee, damit das Management ein Gefühl dafür kriegt, wie können Lösungsausprägungen sehen, dass sie nicht in ihrem luftleeren Raum die Dinge sich selber vorstellen, sondern schon, dass ich ein Gefühl dafür kriege. Die vierte Frage ist, auf welchen Trend, Markttrend setzen wir darauf auf, um sicherzugehen, wenn wir das launchen, dass der Markttrend nicht schon wieder vorbei ist, sondern dass er eher tendenziell eben am Höhepunkt ist. Dann eben die fünfte Frage ist es, eben auf welche KPIs soll das eben zielen und woran wollen wir messen, ob diese Lösung funktioniert oder nicht, dass wir den Leuten 3, 4 KPIs hingehen, damit sie das steuern können und immer wieder die Erfolgsgeschichte eben überwachen können. Und eben als weitere Frage, und was ist der Case dahinter, den wir da rechnen? Ne? Also was glauben wir, ist das Businesspotenzial dieses Lösungsansatzes? Ne? Und so haben wir in 8 kleinen Fragen für jede Frage eine Folie, das aufbauen. Und jede Idee, egal ob die jetzt rosa, gelb oder schwarz ist, bereiten wir in der gleichen Management-Vorlage vor und auf. Ne? Und das hat den entscheidenden Vorteil, dass einfach das Management-Team auch verschiedenste Lösungen miteinander vergleichen kann. Ne? Also glauben wir eher an den Lösungsstrang A oder eher an Lösungsstrang B? Halten wir eher das Kundenproblem von A für relevanter oder von B? Für B halten wir das Kundenproblem vielleicht nicht ganz so relevant, aber der Markttrend ist nachhaltiger und länger. Oder hier ist der Business Case der bessere. Oder diese Lösung zahlt auf KPIs an, aber die sind ja bei uns eigentlich noch grün. Aber die andere Lösung zahlt bei uns auf KPIs an, die bei uns schon blutrot sind. Vielleicht sollten wir eher die Lösung machen. Also du führst das zu sachlichen Diskussionen über und das ist die beste Art und Weise, wie du es heute machen kannst.
Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und wenn du das ein oder andere Learning aus dieser Folge mitnehmen konntest, dann geh unbedingt sicher, dass du auch diesem Podcast folgst. Egal ob auf Apple, Spotify oder Google, so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.